Wir schlagen heute Morgen auf Römer Kapitel 12. Wir lesen zuerst die ersten 8 Verse. Römer Kapitel 12, Verse 1 bis 8. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendes, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, euer sinnvoller Beitrag im Dienste Gottes. Und seid nicht dieser Weltzeit angepasst, sondern werdet umgeformt mittels Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn sich zu halten gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilt. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber als Einzelne einander Glieder, haben dabei aber Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Wenn Weissagung, dann nach dem entsprechenden Maß des Glaubens. Wenn Dienen, dann im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, dann im Lehren. Wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, dann im Aufrufen und Zusprechen. Der Mitteilende in der Einfalt und im Großmut. Der Vorstehende im Fleiß. Der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. Wir neigen noch einmal das Haupt zum Gebet. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich, Herr, dass er jetzt uns hilft, dein Wort zu verstehen, es aufzunehmen, zu beherzigen. Und wir bitten dich, dass es uns umformt, sodass wir so denken, wie du denkst, und dir entsprechend handeln und leben, damit wir dich in rechter Weise hier auf Erden vertreten können, in einer dunklen Welt. Herr, wir danken dir, dass du dein Wort gebrauchst, um deine Gemeinde zu bauen. Bau und forme uns, Herr, als deine Gemeinde, denn du hast uns erkauft, um ein Licht hier zu sein, für dich, bevor du wiederkommst. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass wir es mit dir zu tun haben. Danke, Herr, dass wir um deine Gegenwart wissen, dass wir die Zusage haben, dass du in uns wirkst. Amen. Wir kommen zum letzten Teil des Römerbriefes. In den Kapiteln 1 bis 11 führt Paulus seine Heilslehre aus. Er hat uns gezeigt, wer von Gott gerettet wird und wie man von Gott gerettet wird. Es geht um die biblische Lehre im Evangelium, der Lehre vom Heil. Eigentlich hatte er seine Ausführungen schon in Kapitel 8 am Schluss zu Ende geführt, aber er war noch auf einige Fragen eingegangen, die wirklich wesentlich waren zum Verständnis des Heils. Das heißt, wie verhält es sich mit Gottes Plan mit dem ersten Volk Gottes Israel? Wir kommen jetzt zum praktischen Teil im Römerbrief. Die Kapitel 12 bis 16 zeigen uns mittels praktischer Anweisungen, wie das etwa aussehen kann, wenn diese Lehre vom Heil sich wirklich auszuwirken beginnt im Leben von Christen, im Leben der Gemeinde. Und da treffen wir verschiedene Probleme an und Paulus gibt uns die Lösung dafür durch die Führung des Heiligen Geistes. Grundlegend ist dabei, dass wir noch einmal einen kleinen Rückblick tun und dass wir uns selbst dem Herrn darbringen, sagt Paulus. Eigentlich haben wir hier eine sehr kurze Ermahnung oder zwei und dann haben wir eine Begründung. Und dann führt er uns ein in der Begründung in die Betrachtung des Zusammenlebens der Gemeinde Jesu. Wie leben Christen zusammen miteinander? Und dabei kommt natürlich der Leitgedanke der Christengemeinschaft zur Sprache. In Vers 1 sagt er, dass wir uns dem Herrn darbringen sollten. Er sagt uns, warum wir das tun sollten und wozu wir das tun sollten. Im Grunde sind das zwei Ursachen oder Gründe, weshalb wir uns dem Herrn hingeben sollten. Aber der erste Grund ist ein Grund, bei dem wir etwas zurückblicken. Und der zweite Grund ist das, wozu es führt, wenn wir uns dem Herrn hingeben. Das heißt, beim ersten schauen wir zurück und beim zweiten schauen wir nach vorn. Also es geht darum, dass wir unsere Leiber darbringen als ein lebendes, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Nehmen wir einmal diesen Gedanken, bevor wir den Rückblick tun. Wir sollen unsere Leiber dem Herrn darbringen. Warum unsere Leiber? Warum sagt Paulus nicht, dass wir uns selbst dem Herrn darbringen sollten? Warum sagt er nicht, dass wir unsere Seelen ihm darbringen sollten? Unseren Geist, unseren inwendigen Menschen? Denn das ist doch der Teil, der wir selbst sind. Unsere Leiber gehören uns, aber wir sind doch nicht, bestehen doch nicht aus Körper. Wir bestehen doch im Wesen aus Geist. Wir sind Persönlichkeiten, geistige Persönlichkeiten. Warum sagt Paulus, dass wir unseren Körper dem Herrn darbringen sollen? Nun, das dürfte verschiedene Gründe haben. Einmal, wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann hat er schon seinen Geist dem Herrn dargebracht. Dann gehört er schon dem Herrn, dem Geist genannt. Paulus hat sehr deutlich gemacht in diesem Buch, im Römerbrief, dass ein Christ ein Mensch ist, der geistig wiedergeboren ist, aber körperlich noch nicht so weit ist. In Römer Kapitel 8 zeigt er, dass ein Mensch noch seine alten Schwachheiten hat. Er ist ein Sünder, er ist ein Mensch mit Gebrechlichkeiten. Da ist noch nicht das Neue gekommen. Das Neue ist in Christus da, aber es ist uns noch nicht gegeben im Raum des Materiellen. Unser Körper wohnt noch in einer Welt, die noch nicht erneuert worden ist. Und da gibt es noch den alten Fluch, das heißt das Dekret Gottes des Zerfalls. Es zerfällt noch. Leute werden alt, es gibt immer noch Krankheit, auch unter Christen. Es gibt immer noch diese Gebrechlichkeit. Eines Tages werden wir umgewandelt werden. Und das eröffnet uns Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Er sagt, wir werden verwandelt werden, dem Körper nach. Aber jetzt sind wir noch nicht verwandelt. Im Geiste aber wohl. wir sind schon im Geiste verwandelt. Und dieser Geist gehört Jesus Christus. Das wird zum Ausdruck gebracht in verschiedenen Ausdrücken, zum Beispiel, wir sind versiegelt, wir sind geheiligt, wir gehören Gott, wir sind sein Eigentum. Das sind Ausdrücke, die zeigen, dass wir im Geiste ganz Gott gehören. Der Heilige Geist wohnt in uns. Der Heilige Geist hat von uns Beschlag genommen. Aber unser Körper muss von uns freiwillig dem Herrn dargebracht werden. Das heißt, in dieser Zeit, bevor Jesus Christus kommt, soll dieser Körper, obwohl er noch nicht erneuert worden ist, schon in den Dienst Gottes genommen werden. Und es geht hier in diesem Zusammenhang um Dienst. Es geht darum, dass wir Gott dienen. Er ist zu uns gekommen und wir sollen zu ihm kommen und ihm dienen. Es geht hier um Dienst. Und wie dieser Dienst aussieht, will er uns sagen in diesem Kapitel. Christen wohnen in einem Körper. Und dieser Körper ist uns gegeben als ein Mittel, als ein Instrument, mit dem wir, die wir Geist sind, Gott dienen können in einer Welt von Raum, Zeit und Materie. Wir haben einen dimensionalen Körper, mit dem wir in dieser räumlichen, materiellen Welt Gott darstellen sollen. Unser Geist ist unsichtbar. Der Heilige Geist wohnt in diesem Geist. Menschen können unser erneuertes Leben nicht sehen. Nur in dem Maße, wie mittels unseres Körpers die Wiedergeburt, das ewige Leben im Geiste zum Ausdruck kommt, nur insoweit können Menschen etwas sehen von dem Wirken Gottes in unserem Leben. Auch der Heilige Geist ist unsichtbar. Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl, das heißt, du stellst fest, dass etwas da ist, aber du kannst ihn nicht sehen. Aber so ist es auch in dem geistlichen Wirken. Man sieht Gott nicht, aber man kann sein Wirken feststellen anhand der Materie, die sich aufgrund des Wirkens Gottes bewegt. Und diese Materie ist bei uns unser Körper. Wenn der Geist Gottes unseren Körper bewegt, wenn er uns bestimmt, dann sieht man Wege Gottes, Art Gottes, Wesen Gottes zum Ausdruck kommend in unseren Bewegungen, in unserem Leben von Tag zu Tag. Und deshalb muss dieser Körper dem Herrn dargebracht werden, damit der Herr diesen Körper gebrauchen kann. Denn dieser Körper gehört nicht uns, er gehört Jesus Christus. Er hat uns teuer erkauft, erinnert Paulus uns in 1. Korinther 6. Der Heilige Geist wohnt in uns. Der Herr Jesus Christus hat unseren Körper erkauft mittels seines Blutes. Wir gehören Jesus Christus und deshalb sollten wir diesen Körper Gott ganz neu widmen. Paulus sagt in Römer Kapitel 6, dass dieser Körper mittels einzelner Glieder dem Herrn gegeben werden soll. Hier spricht er nur vom Leib als solchem, als Ganzen. Aber die einzelnen Glieder sollten auch, und zwar immer wieder, dem Herrn hingegeben werden. Wir sollten grundsätzlich unseren Körper Gott geben, damit er für seinen Dienst gebraucht werden kann. Und wir sollten die einzelnen Teile unseres Körpers immer wieder Gott zur Verfügung stellen. Die Augen, der Mund, der Kopf, die Hände, die Füße, alles was wir sind und haben, sollte dem Herrn zur Verfügung gestellt werden. Und zwar, sagt Paulus, als ein lebendes Opfer. Wir sollen nicht warten, bis sie gestorben sind. Das alttestamentliche Opfer ist ein totes Opfer. Man tötet das Tier und opfert das tote Tier. Aber wir sollen nicht warten, bis wir getötet worden sind, beziehungsweise Märtyrer werden, oder bis Gott unser Leben nimmt. Nein, jetzt schon sollen wir ein lebendiges Opfer sein. Allerdings nicht so lebendig, dass wir immer ausreißen. Es gibt ein schönes Wort in Psalm 116, bindet das Festopfer an die Hörner des Altars. Ja, können wir das nicht wegsprechen. Wir möchten uns schon auf den Altar legen. Aber wir springen auch sehr schnell vom Altar runter, wenn das Feuer beginnt zu brennen. wenn es zu warm wird. Und dann müssen wir auch selbst oft beten, Herr, binde mich an die Hörner des Altars, damit ich nicht davonlaufe. Lebendig heißt, dass wir während unseres Lebens für den Herrn zur Verfügung stehen, geben, dass wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dass wir unsere Zeit, unsere Energie, unsere Kraft, das, was wir haben, äußerlich, dass das dem Herrn gehört. Ein lebendes Opfer. Es soll ein heiliges Opfer sein. Das heißt, es soll ganz Gott gehören. Heilig heißt Gott gehört. Und es heißt abgesondert von dieser Welt oder von dem, das Gott nicht meint oder das von Gott entfremdet ist. Das heißt, hier sollen wir, werden wir erinnert, dass wir nichts mit der Sünde zu tun haben, wenn wir Gott gehören wollen. Der Körper muss für Gott da sein. Und das, was diesen Körper zerstören könnte oder verunreinigen könnte, geistlich oder auch anders, das darf nicht in unserem Leben Platz haben. Nun werden wir natürlich verunreinigt in der Begegnung mit der Welt. Schon ganz äußerlich bekommen wir, werden wir unsauber, müssen uns waschen. Das gehört dazu. Aber wir sollten unseren Körper so pflegen, dass er wirklich ein brauchbares Gefäß ist. Und dazu gehört, dass wir uns Auskünfte verschaffen über das, was dem Körper förderlich ist. Ja? Denn Gott ist der Schöpfer unseres Körpers. Und wenn dieser Körper ein heiliger, gesunder Körper sein soll, dann müssen wir verantwortungsvoll diesen Körper pflegen, sodass er ein heiliges Opfer ist. Und das kann ganz praktisch werden. Christen sind immer wieder Avantgardisten gewesen auf dem Gebiet der Gesundheitsforschung. Sie sollten nicht die Letzten sein, um zu wissen, was dem Körper dienlich ist. Christen sollten im Zeichen der Schöpfung, im Zeichen der Neuschöpfung, im Zeichen des Gerettetseins wissen, wie der Schöpfer, wie der Körper funktioniert, in verschiedener Hinsicht, den Gott uns gegeben hat, damit wir ihn wiedergeben können zu seinem Dienste. Es soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Das heißt, wir sollen ihm Freude bereiten. Wir sollen zu seiner Freude da sein, nicht zu unserer Freude, sondern zu seiner Freude. Das heißt, wir haben hier ein Kriterium, wie wir jetzt im Leben, wenn es ist ja ein lebendiges Opfer, wie wir jetzt im Leben Gott dienen können. Das Kriterium ist, dass wenn es eine Spannung gibt zwischen unserer Freude und Gottes Freude, dass dann wir unsere Freude abgeben und Gottes Freude vorziehen. Das ist nicht immer so. Das heißt, wir dürfen nicht so schlussfolgern, das, was mir Freude macht, das ist Sünde, und das, was mir Traurigkeit bereitet, das ist Gott wohlgefällig. Es gab im süddeutschen Pietismus eine Anschauung, die ungefähr so verrief. Das, was nun traurig machen würde, das würde jetzt wirklich pietätvoll oder fromm sein. So geht es nicht. Im Gegenteil, vieles von dem, was uns wirklich in gesundem Maße froh macht, ist Gottes Wille. Aber es gibt schon Spannungen zwischen unserer Freude und Gottes Freude. Und da müssen wir wissen, dass seine Freude die maßgebliche ist. Das heißt, das Ziel unseres Lebens ist, zu seiner Ehre, zu seiner Freude da zu sein. Jesus sagte, und wir haben ja ihn zum Beispiel, ich tue immer das, was meinem Vater Freude bereitet, was ihm gefällt. Und das sollte unsere Losung sein. Paulus ruft uns auf, also unseren Körper, unseren Leib, dem Herrn darzubringen, als ein Opfer, das lebend, also lebendig ist, heilig, Gott wohlgefällig. Warum? Jetzt kommt der Rückblick. Ich rufe euch auf, sagt Paulus. Was ist dieser Aufruf? In einigen Übersetzungen haben wir ermahnen. Das griechische Wort ist parakalo, das heißt, ich rufe an der Seite oder zur Seite. Para ist, bedeutet Seite und kalo bedeutet rufen, ich rufe. Das heißt, Wir können das ganz ruhig mit dem deutschen Wort Aufruf übersetzen, wenigstens an dieser Stelle. Mitunter bedeutet es Tröste, mitunter bedeutet es Zurufen. Es hat verschiedene Anwendungen. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang ist es gleichsam ein Aufruf, eine Ermahnung in dem Sinne, nicht eine Ermahnung in dem Sinne, wie man Mahnungen, briefliche bekommt, Schulden zu bezahlen oder was immer auch. Nicht in diesem negativen Sinne, der uns in der menschlichen Begegnung so oder das in, welcher in der durch die menschliche Begegnung so belastet worden ist, sondern ein Zuruf, ein Aufruf, der jetzt vielleicht zum ersten Mal an diese Christen kommt. Es muss nicht eine Erinnerung sein, sondern ein Aufruf, der zum ersten Mal kommt, den man zum ersten Mal zur Kenntnis nimmt. In diesem Sinne kann es ein Aufruf sein. Ich möchte euch jetzt mitteilen, dass ihr Gott etwas schuldig seid. Wieso? Kraft der Barmherzigkeiten Gottes, oder besser, durch die Erbarmungen Gottes. Das heißt, Paulus nimmt etwas in die Hand und zeigt es den römischen Christen gleichsam und sagt, schaut einmal, aus diesem Grunde sollt ihr etwas nehmen und Gott bringen. Was ist es, das Paulus hier als Beweggrund anbringt? Die Erbarmungen Gottes sind die Äußerungen der Liebe Gottes, die Paulus in den Kapiteln 1 bis 11 beschrieben hat. Die Erbarmungen Gottes sind die ersten 11 Kapitel von Römerbrief, ganz einfach gesagt. Das ist der Ausdruck der Liebe Gottes im Heil in Jesus Christus. Das sind all die Zeichen der Güte Gottes. Die Liebe Gottes zu verlorenen Menschen, Kapitel 1 bis 5. Menschen, die wirklich verloren waren, Kapitel 3, hoffnungslos. Kein Mensch auf Erden kann Gott gefallen, sagt Paulus, der beweist es. Und doch hat Gott seine Liebe erzeigt. Dadurch, dass als wir noch Sünder waren, Gott Christus für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 6 und 8. Das ist Liebe. Das ist Liebe, die man als solche preisen kann, die man rühmen kann. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Der Sohn ist der Zeichen seiner Liebe, aber auch der Heilige Geist. Römer 5, Vers 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, wir hoffen, dass Jesus wiederkommt. Und wir werden dabei nicht zu Schanden, auch wenn wir warten müssen. Warum nicht? Weil Liebe zu Gott und zu Jesus bereits ausgegossen worden ist in unserem Herzen, sodass dies die Liebe ist, die Qualität von Liebe ist, mit der wir wieder Gott lieben dürfen. Vergleichen Sie Philipper 1, Vers 8, wo Paulus sagt, mich verlangt nach euch mit dem Innern Jesu Christi. Das heißt, Jesus lebt in mir, so sagt er es in Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir und die Liebe des Jesus, die klopft, das Herz von Jesus klopft in meinem Herzen, sodass die Liebe des Jesus zu meiner Liebe ist, wird, mit der ich dann wieder ihn lieben darf. Wenn Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14 sagt, die Liebe Christi trennt uns, dann ist mit dieser Liebe Christi gemeint beides, seine Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm. Denn es ist seine Liebe zu mir, die mich bewegt, ihn zu lieben. Beides ist da. Diese Liebe ist ausgegossen worden in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, er ist ausgegossen worden in unserem Herzen, als er uns gegeben wurde. Und mit ihm, weil er Gott ist und Gott Liebe ist, kommt auch die Liebe. Die Liebe Gottes ist im Heiligen Geist da. Der Heilige Geist ist also eine Gabe Gottes, für die wir dankbar sind. Ein Zeichen der Barmherzigkeit, des Erbarmens Gottes. Eigentlich steht hier im Grundtext nicht Barmherzigkeit, es ist ein anderes Wort. Und es ist ein Wort, das wir vielleicht mit Mitgefühl besetzen könnten. Hier haben wir eine emotionale Komponente, die wird hier betont. Gott hat sich gefühlsvoll gezeigt im Heil.
Er hat sich unser angenommen. Er weiß, wie wir fühlen unter dem Druck der Sünde. Hat sich unser erbarmt, hat Jesus geschickt, hat uns gerufen zu Jesus, als wir antworten, uns unsere Sünden vergeben, hat uns nicht nur vergeben und uns dann als arme Menschen da stehen lassen, als Bettler. Nein, er hat uns bereichert, hat uns neu gemacht durch den Heiligen Geist. Ja, diesen Geist hat er uns verliehen, sodass er bei uns bleibt. Wir sind außerordentlich bereichert worden in Jesus Christus. Wir sind also solche, die wirklich dankbar sein können für die Erbarmungen Gottes. Und Kraft dieser Erbarmungen, sagt Paulus, rufe ich euch auf. Das heißt, wenn Gott seinen Himmel gleichsam entleert hat, um euch heimzuholen, ist es dann nicht logisch, vernünftig, das Richtige, das Entsprechende, wenn ihr jetzt euren Körper ihm bringt, nachdem ihr euch selbst ihm hingegeben habt? Ist es nicht richtig, dass ihr ihm jetzt euren Körper gibt, euer Leib? Das ist nur richtig so. Es wäre falsch, es wäre verkehrt, es wäre unvernünftig, unlogisch, unintelligent, wenn wir es anders täten, wenn wir das zurückbehalten würden, wenn wir uns vergeben ließen, aber dann unseren eigenen Weg gingen mit unserem Körper. Nein, dieser Körper gehört Gott, weil wir, die Erlösten, in diesem Körper, in dieser Zeit, bevor Jesus kommt, in der wir auf ihn warten, ihm zu dienen haben. Es kommt ein Wort im Grundtext am Schluss von Vers 1, das nicht leicht zu besetzen ist. Eigentlich zwei Wörter. Sie gehören zusammen. Eins ist ein Hauptwort und eins ist ein Beschreibungswort, ein Adjektiv. Sie haben Ringe da. Wer hat die Luther-Übersetzung? Also, wie heißt es da am Schluss? Die zwei Wörter. Vernünftiger Gottesdienst und Menge. Auch vernünftiger Gottesdienst. Das ist eine gute Übersetzung. Nur müssen wir das etwas näher besprechen. Das zweite Wort, das mit Gottesdienst übersetzt worden ist, ist eins der verschiedenen Wörter, die wir in der Bibel im Neuen Testament für Dienst haben. Vielleicht ist das bekannteste Wort für Dienst Diakonie, das wir auch so im Deutschen haben. Das kommt vom Griechischen, Diakonie, und bedeutet eigentlich, oder ist das Wort, das gebraucht wird von einem Kellner, der zu Tische dient. Er steht und wartet, bis jemand etwas braucht, und dann bringt er es. Jemand, der am Tisch dient, ist ein Diakonos. Und wenn man das noch näher beschreiben will, jemand, der durch den Staub geht, Dia durch Konos, den Staub. Also jemand, der wirklich ganz praktisch dient, der den Weg durch den Staub macht, damit ich sitzen bleiben kann und schön, es schön haben kann, es gemütlich haben. Das ist Diakonie, ein sehr bildreiches Wort. Und dann gibt es dieses Wort, es gibt noch andere Wörter, zum Beispiel das Wort von einem Ruderer, der mithilft. Früher hat man ja eine ganze Anzahl von Ruderern gehabt in den Schiffen. In den Kriegsschiffen war es dann sehr schlimm, hat man die Galerien gehabt. Aber dieses Wort hier ist ein offizielles Wort. Es kommt aus dem offiziellen Dienstbereich. Und im römischen Zusammenhang wird es wohl gebraucht von einem Mann, der aus freien Stücken, ohne dafür bezahlt zu bekommen, dem Staat dient. Er ist also ein Minister oder ein Beamter, ein Funktionär, dient, gibt seine Zeit, er ist also wohlhabend genug, dass er nicht angewiesen ist auf tägliche Arbeit in, auf seinem eigenen Hof. Er kann diesen also verlassen, weil er genügend Diener hat, die das alles machen. Und er kann also seine Zeit dem Staat geben. Ist also ein freiwilliger, offizieller Beamter im Staatswesen. Denselben Gedanken haben wir in Israel, wenn ein Priester Gott dient. Dasselbe Wort wird gebraucht für den Dienst eines Priesters. So will ich hier, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, der Priester stellt sein Leben Gott zur Verfügung. Er bekommt nicht ein Gehalt. Natürlich sorgt Gott dafür, dass er genügend zu essen hat, aber er ist schon angewiesen auf die Gunst von Israeliten. Er ist angewiesen auf den Zehnten zum Beispiel und so weiter. Er selbst ist aufgerufen worden, seine Zeit in den Dienst Gottes zu stellen. Und das tut er. Das heißt, wir haben hier einen Dienst, der unabhängig getan wird von einer regelmäßigen Besoldung. Hier wird das Motiv, der Beweggrund besonders unterstrichen. Ich tue es, weil ich dienen will. Ich halte diesen Staat oder diesen Herrn, dem ich hier dienen will, für so groß und so wichtig, dass ich meine Energie ihm widmen möchte, meine Zeit. Paulus ruft uns also auf, mit diesem Wort, Christus, Gott zu dienen. Freiwillig uns in seinen Dienst zu stellen. Das ist unser Beitrag. Das heißt, es geht um einen größeren Dienst, in dem wir etwas leisten. Deshalb habe ich übersetzt mit Beitrag. Es ist ein Gottesdienst in dem Sinne, dass hier von Gott die Rede ist. Das Wort Gott ist nicht im Wort selbst, aber wir fügen es hinzu, weil es hier um eine besondere Art von Dienst geht, der mit Gott zu tun hat. Und nun das andere Wort in Vers 1. Vernünftiger Gottesdienst ist auch schwer zu übersetzen. Deshalb muss es auch etwas besprochen werden. Da haben wir das Wort Logikos, Logik. Ja? Das Wort, von dem wir unser Wort Logik bekommen. Oder Logos. Das ist das ursprüngliche Wort und dies ist das Eigenschaftswort. Logos ist ein Hauptwort, ein Dingwort. Und von dem bekommen wir, oder das ist das griechische Wort für unser deutsches Wort, Wort. Es gibt noch ein anderes Wort für Wort. Dies ist, Logos ist das Wort, bei dem das Denken eine starke Rolle spielt. Wenn zum Beispiel in Johannes 1 es heißt, am Anfang war der Logos das Wort, dann meint das nicht nur, dass ein gesprochenes Wort da war, sondern dass Gott gedacht hat, sich Gedanken gemacht hat und dass diese Gedanken konkrete Form angenommen haben. Das heißt, Jesus Christus ist Gottes Absicht, Gottes Denken auf die Leinwand dieser Welt projiziert. Da sieht man, wie Gott denkt in Jesus Christus. Wenn ihr mich sieht, sagt er zu Philippus, seht ihr den Vater. So wie ich handle, so denkt Gott. Ich bin Gottes unsichtbares Denken sichtbar gemacht worden. Also beim Wort Logos denken wir nicht nur an die Vokabel, sondern sehr stark an den Inhalt. Sodass auch eine Predigt oder ein Vortrag so benannt werden konnte. Ein ganzer Vortrag war ein Wort, weil es um die Gedanken in diesem Wort geht. Es werden noch andere Formulierungen gebraucht, das heißt die abgeleitet von diesem Wort. Aber dieses Wort Logos wird in dieser Beziehung gebraucht. Es wird auch gebraucht, wenn man eine Rechnung aufstellt. Wir rechnen ab. In dem Sinne kommt auch eine Form dieses Wortes vor. Und hier beschreibt es den Dienst. Den freiwilligen Dienst, den man aus Achtung vor dem zu dienenden leistet oder bringt. Was heißt das? Man kann übersetzen vernünftig. Man kann übersetzen logisch. Es ist nur logisch. Das heißt, Wenn Gott so gehandelt hat, dann ist es logisch, dass wir es so tun dürfen. Es entspricht dem. Dieses entspricht dem anderen. Vielleicht könnten wir auch übersetzen, wie ich es einmal heute versucht habe, sinnvoll. Das heißt, der Dienst wird sinnvoll dadurch, dass ich von Jesus her motiviert bin. Wenn Jesus sich selbst mir gegeben hat, dann ist es nur sinnvoll, dann ist es nur bedeutungsvoll, dass ich meinen Körper ihm darbringe, um ihm zu dienen. Wenn ich das tue, dann leiste ich einen sinnvollen, einen vernünftigen, einen logischen Gottesdienst. Es ist interessant, dass Paulus hier so spricht. Er wird im Folgenden sagen, wie wir dann Gott dienen können. Das heißt, genau genommen haben wir hier es mit zwei Diensten zu tun. Der erste Dienst ist die Vorbereitung für den zweiten. Das, was in Vers 1 hier Dienst genannt wird, was logisch ist, was vernünftig, was sinnvoll ist, ist nur die Vorbereitung für den anderen Dienst. Die Darbringung ist nicht der Abschluss des Dienstes, sondern ist die Vorbereitung für den eigentlichen Dienst. Wir sollen unseren Körper Gott darbringen, das ist ein Dienst schon in sich. Damit dienen wir Gott. Aber dieser Dienst soll dazu führen, dass ich in meinem Leben mit diesem Körper wirklich Gott diene. Mit anderen Worten, wenn ich Gott dienen will, muss ich mich zuerst mich zur Verfügung stellen. Aber das nimmt schon Gott an als ein Dienst. Und das macht uns freuen, dass Gott das schon schätzt, dass wir uns selbst ihm zur Verfügung stellen. Später wird er sprechen von den Gnadengaben, von der Gemeinde. Und wenn wir das an der Stelle lesen, dann sollten wir nicht vergessen, was jetzt in Vers 1 gesagt worden ist. Nämlich, dass Gnadengaben gegeben sind im Leibe Jesu Christi, damit wir Gott dienen. Das ist der Zweck. Deshalb beginnt er diesen Text so. Beginnt er mit Vers 1. Wir müssen den ganzen Abschnitt im Zusammenhang sehen. Er besteht aus einem oder zwei Sätzen vielleicht, die Verse 1 bis 8. Vielleicht ist es auch nur ein Satz. Ja, ich glaube, es ist alles ein Satz. Von 1 bis 8. Das heißt, wir haben den Zusammenhang zu beachten. Wenn Gott uns aufruft, unseren Leib ihm darzubringen, dann ist das, weil wir mit diesem Leib unsere Stelle ausfüllen sollen im Leibe Jesu Christi. Und der ganze Leib soll ein Lied dem Herrn darbringen. Vielleicht kann ich abschließen mit einem Gedanken aus Kolosser Kapitel 2. Ja, ich glaube, es ist Kapitel 2. Da spricht Paulus ähnliche Gedanken aus und sagt, dass Christen in der Gemeinde Gott dienen sollen wie ein Chor. Da wird im Grundtext ein Wort gebraucht von einem Dirigenten, der eine Anzahl von Sängern so anleitet, dass sie zusammenwirken. Ich glaube, man übersetzt dort mal gemein zusammengefügt. Das ist, was ein Dirigent tut. Er fügt die Stimmen eines Chors so zusammen, dass sie wie ein Mann singen. Und schon das allein macht Freude, wenn auch die Musik nicht allzu vollkommen ist. Aber wenn schon ein Chor einmal zusammen singt, das allein macht schon Freude. Das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass das andere dann kommen kann. Das ist die Grundlage. In der Gemeinde muss nicht nur einzeln gedient werden, nicht nur jeder für sich, sondern wenn jeder seinen Körper dem Herrn darbringt, dann wird der Dirigent uns in seiner Hand haben, sodass wir als Körperschaft, als Gemeinde, als Gruppe von Christen, wie ein Chor, ein dienendes Lied singen können zu deiner Ehre. Das möchte der Herr schenken aus Gnade. Wir neigen noch einmal das Kopf zu bewegen. Danke, Herr, dass du ein Lied in unseren Mund gelegt hast. Du hast uns aus dem Stamm geholt und auf einen Felsen gestellt. bitten dich, Herr, dass wir nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unseren Händen, Füßen, mit unserem ganzen Wesen zu deiner Gnade Lob singen, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis deiner Gnade ist. Herr, dirigiere uns, bestimme uns, leite uns ein durch deine Liebe, durch deine Gnade, durch deinen Heiligen Geist. Amen.